Wir saßen an einem heranbrechenden Abend in jenem herrlichen Garten unter schattenspendenden Palmen und blühenden Büschen, als Corillus mir folgende Aufklärungen gab. Siehe um dich, alles, was du siehst, ist gefesteter Wille. Jedes Blatt, jeder Stein, jedes Pflänzchen wird nur erhalten von dem in ihm wohnenden Lebensprinzip. Dieses Lebensprinzip hat seine Wesenhaftigkeit erst aus jenem Urborn erhalten, der mit Gott bezeichnet wird und der Inbegriff alles Seins, alles Lebens, kurz der Schöpfung ist. Zöge diese Allmacht, in deren innersten Kern das Wort der Schöpfung sich einstens regte und dadurch das Werde hinausdonnerte in die Räume der Ewigkeit, ihren erhaltenden Willen zurück, so würde Vernichtung also gleich die Folge sein. Im Menschen will sich die Gottheit selbst betrachten. In ihm soll, ohne dass er darum selbst die Gottheit ist, noch jemals werden könnte, das Ebenbild der Gottheit erwachsen, das dem Vater ähnlich ist, das vollkommen ist, so wie es der Vater ist. Was gehört dazu? Sicherlich das zunächst, den Willen des Allvaters zu erkennen und diesen zu erfüllen. Denn da es nur einen Willen gibt, so kann neben diesem nichts bestehen, noch ohne diesen einen, der alle umfasst. Durch andere Wege Vollkommenheit erreichbar sein? Oder es müsste denn der Begriff der Vollkommenheit als teilbar gedacht werden, welche Möglichkeit in sich selbst zerfällt. Will der Mensch vollkommen werden, so muss er sich mit dem schöpferischen Willen vereinigen. Denn dieser ist die Vollkommenheit. In ihm ruht alles, Wahrheit, höchstes Sein, Erkenntnis. So erfüllest du das Geistesgesetz. Des Menschen Glück liegt in der Vereinigung mit Gott. Diese Vereinigung kann nur von Nutzen sein, wenn sie freiwillig geschieht. Gezwungen herbeigeführt wird der Mensch Maschine, nicht Ebenbild der Gottheit. Und solch Geschöpf kann auch der Schöpfer nicht für seinen erhabenen Zweck gebrauchen. Denn in ihm ist Freiheit, die Vollkommenheit gewährt. Folglich muss sie auch im Ebenbild erreichbar sein. Der Mensch, der dieses Ziel erfassen soll, wird darum so gestellt, dass er wie außer Gott sich fühlt. Er kann sich ihm entgegenstellen im innersten Trotz, kann einen neuen Gott in sich schaffen, falls er will, kann selbst sich blenden und die Gottheit, die ihn rings umgibt und deren Gesetze, die sich als Naturgesetze offenbaren, leugnen. Doch eines kann er nicht. Er kann nicht ihren Willen brechen. Die Vollkommenheit, die in der Gottheit ruht, ist nur durch Vereinigung erreichbar. Es gibt nur eine Vollkommenheit, nur einen Gott, und der eine Wille sagt: Werdet vollkommen, wie ich es bin. Und darum ist auch nur der eine Weg zu Gott. Dieser Weg heißt, demütige dich. Geschöpf, du bist ein Wesen, das heißt ein Ich-Bewusstsein, ruht in dir. Und dieses bäumt sich auf in dir und sucht im Trotz sein eigen Selbst eigenwillig zur Geltung zu bringen. Es möchte aus sich selbst das Leben erringen, das immer nur Geschenk der Gottheit sein kann, weil es aus ihr geflossen ist. Willst du, Geschöpf, wahrhaft leben, so gib diesen Irrtum auf, als sei außer Gott noch ein anderes Leben. Demütige dich, schließe dich als Teil dem Ganzen an, und wisse, dass du nur so stark bist, nicht im trotzigen Erheben des eigenen kleinen, nur geborgten Willens, sondern im Erfassen und Durchfließen lassen des mächtigen Gotteswillens, der das Glück, die Wohlfahrt, die Liebe dann bedeutet. Der Mensch, der da noch glaubt, andere Wege gehen zu können als die der Vereinigung mit Gott, sucht in den Naturgesetzen die Kraft selbst, während diese doch nur der Ausdruck der Kraft sind. Er erkennt diese Gesetze wohl, weiß sie auch zu benutzen, aber den dahinter steckenden Kraftwillen fängt er nicht ab. Das Naturgesetz ist der Ausdruck des unabänderlichen Gotteswillens. Darum kann er alle Dinge, die dem Naturgesetze unterworfen sind, verschieben, verändern und überraschende Erscheinungen hervorrufen und meint nun, die Naturgesetze zu beherrschen, als ob er aus einem Vulkan einen kleinen Lavastrom abgelenkt hätte, der nun zu allerhand kleinlichen Experimenten benutzt werden kann. Doch dem Vulkan kann er deswegen noch lange nicht gebieten. In seiner Torheit bildet sich trotzdem der Mensch das ein und prahlt mit seinem Können. Blicke hin nach jenen Ländern, die deine Heimat heißen. Wie blähen sie sich dort auf und nennen sich Herren der Natur. Die Tröpfe ist einer krank, so wird ihm eingetrichtert, was die Chemie im Laboratorium gebraut, und diese Tränke sollen nun Genesung bringen. Doch dass die Menschenseele, in der der Willenstropfen aus dem Reiche der Gottheit schlummert, imstande ist, das Wohnhaus Körper rein zu halten und alles Kranke zu entfernen, das kommt euch nicht in den Sinn. In Gott, in der Vollkommenheit, ist auch Gesundheit. Krankheit hat da nicht Platz. Vereint euch mit ihm. Lasset seine Kraft durch euch fließen, und mit einem Schlage ist der Mensch gesund. So geschieht's bei uns, und darum hat es auch in diesem Tale noch niemals einen Kranken gegeben. In Gott ist Fülle, und er gibt reichlich, was seine Geschöpfe brauchen. Wir vereinen uns im Gebet mit der Gottheit. Sie weiß, was wir bedürfen. Sie segnet uns. Wir segnen unsere Felder, und tausendfältig ist die Frucht, die sie uns geben. Dort draußen, wo nur der Eigennutz, die Habsucht herrscht, dort kann ein Segnen nichts nützen, denn die Vollkommenheit kann nicht mit dem sich einen, der nur gewinnhalber diese Einigung verlangt. Wer noch vermeint, aus sich allein heraus könne er schaffen und dauernde Werke vollbringen, der verfällt in Ich-Begründung und öffnet damit allem Leid die Tore. Hier hast du auch den Grund der vielen Wehs, worüber Völker, Menschen klagen und wofür Gott verantwortlich gemacht wird, obwohl die eine Torheit all das Leid verursacht. Die Begründung des Ichs ist das Unglück des Menschen und der Völker. Diese Ich-Begründung, das Sträuben gegen die Gottvereinigung, welch letztere nur allein das Glück in sich birgt, bedingt den Erfahrungsweg des freien Geschöpfes, den es sich abkürzen oder verlängern kann. Jedes Wesen ist zum Glück geboren, und dieses Drängen, das Glück zu erfassen, zu erreichen, ist der alleinige Reiz des Daseins. Jedes Geschöpf ahnt, dass es ein Glück gibt. Es ringt danach und scheut keine Mühe, zum Glück zu gelangen. Gott hat durch Offenbarung den Menschen längst gezeigt, worin das wahre Glück besteht und wie es zu erreichen ist. Doch eigenwillig sucht der Mensch seine Wege. Er will es besser wissen als der Schöpfer und glaubt es nicht, dass seine selbstgemachten Begriffe falsch sind. Er sucht im Materiellen, im Äußeren, im vergänglichen Schein, was nur im Geistigen, im Innern zu suchen ist. Er vergisst und verschließt sich der Erkenntnis, dass äußeres, irdisches Glück nur wahrhaft Frieden geben kann, wenn es im Inneren zuerst eine Stätte gefunden hat. Er macht sich daher besondere Glücksbegriffe wie Reichtum, Wohlleben, Untätigkeit, gut essen und trinken und allerhand sinnliche Freuden. Die Begriffe dieses Glückes sind ihm unfehlbares Gesetz. Und die Vorstellung seiner Geistesidee als Inhaber solchen Glückes krankt an dem Glauben, dass sein Gott auf diese Bitte hin ihm diese Dinge schaffen muss, damit er glücklich sei. Der Mensch klammert sich an diesen ihm behagenden, selbstgeschaffenen Gott, der nur ein Götze ist und der nun auch alles verfluchen muss, was seinem Götzendienste nicht entspricht. Denn diese Ich-Begründung lehrt durch ihren Götzen, alles das sei gegen Gott, was gegen die selbstgemachten menschlichen Gebräuche und deren dunkle Erkenntnisse sei. Ja, es ist gegen den Götzen. Und solange die Kraft der Ich-Begründung besteht, welche diese Narrheit bestehen lässt, solange wütet auch der Götze durch die Menschen gegen andere denkende Menschen. Dieser mit allen menschlichen Schwächen ausgestattete, zum Gott erhobene Götze kann nicht bestehen bleiben. Denn die Vollkommenheit sagt, ich bin euer Herr und Gott, ihr sollet nicht andere Götter haben neben mir. Darum führt diese Ich-Begründung von selbst zum Leid, zum Schmerz, weil das, was die Menschen erst sich willig schaffen, in selbstgewolltem Dünkel, nicht Bestand haben kann ohne Unterstützung des wahren Gotteswillens. Und so vernichtet denn die herbe Erfahrung das gleißende Gebäude der Ich-Begründung. Die Lehre Gottes ist verkündet aller Wegen, zeigt allbekannte Wege und gleicht einem Rechenexempel, von dem der Rechenmeister sagt, sieh, 2 mal 2 ist 4. Erkennst du diese Wahrheit? So wirst du, darauf fußend, stets richtige Rechnungen erhalten und zufrieden sein. Der Mensch aber sagt verstockt, nein, ich glaube es nicht, und sage, 2 mal 2 ist 5. Um diesen Toren zu überzeugen, bleibt dem Rechenmeister nichts übrig, als ihn rechnen zu lassen mit seiner falschen Formel und die ewigen falschen Resultate, das eigenwillig herbeigeführte Leid, werden erziehend auf ihn wirken, bis er schließlich doch gezwungen ist, die einzig richtige Formel anzuerkennen. Jetzt erkennt die erwachende Menschenseele, dass die Wege nicht zum Glück führen, die nur eine Summe äußerer, menschlicher Wünsche in sich enthalten. Und das, was außer diesen stand und oft töricht als Ketzerei bezeichnet und mit Fanatismus und Intoleranz leidenschaftlich verfolgt wurde, gerade zum Glücke führt. Jetzt blitzt es auf. Vernichtung der Ich-Begründung. Das Verlangen, nicht sich selbst, sondern der Allgemeinheit zu dienen, führt zum wahren Glück, zur Gottvereinigung. Seligkeit ist nicht Besitz vergänglicher Güter, sondern Erreichung der Unvergänglichen. Und bin ich verbunden mit dem ewigen Gott, so bin ich ein Teil in ihm und in der Ewigkeit, unsterblich.